Er war eines der größten Vorbilder der Sportgeschichte. Alessandro Zanardi ist am 1. Mai im Alter von 59 Jahren gestorben. Bianca hat sich gewünscht, dass wir doch nochmal eine Sonderfolge zu dem Thema machen. Sie hatte ja einen sehr guten Draht zu ihm, ihre ganz eigene Geschichte, dieser Sportlegende. Und Bianca, ich würde einfach mal direkt dir das Wort übergeben und dich fragen, wie du ihn überhaupt kennengelernt hast.
Ja, also erstmal natürlich bin ich sehr traurig, dass Alex jetzt von uns gegangen ist, sozusagen am 1. Mai. Am 1. Mai ist ja schon mal eine Legende des Motorsports gestorben mit Ayrton Senna, jetzt leider auch Alex Zanardi. Ja, warum habe ich mir jetzt nochmal dieses Video gewünscht, sozusagen? Weil Alex Zanardi tatsächlich auch für mich persönlich eine sehr, sehr große Bedeutung hatte. Jeder, der diesen Kanal so ein bisschen ausführlicher guckt, weiß, dass ich ein sehr großer Michael Schumacher-Fan war und auch letzten Endes durch Michael Schumacher zum Formel-1-Journalismus gekommen bin. Aber ich hatte auch immer noch einen zweiten Helden und das war Alex Zanardi. Warum? Ich habe meine ersten Formel-1-Tickets 1999 zum Abitur bekommen, und zwar für den Großen Preis von Ungarn. Dummerweise, zwei Tage nachdem ich die Tickets bekommen habe, oder einen Tag, Abiball hatten wir am Samstag, am Sonntag war der Große Preis von Großbritannien in Silverstone, hat sich Michael Schumacher das Bein gebrochen. Also konnte ich meinen Helden nicht sehen. Wie auch immer, hatte meine ersten Formel-1-Tickets meine Eltern und ich. Wir sind trotzdem nach Ungarn gefahren und sind Donnerstag dann auch schon an die Rennstrecke. Medien sind ja immer schon donnerstags da, wie mir dann später klar wurde, aber als Fan fand ich das jetzt nicht so normal. Deswegen war ich total froh, dass meine Eltern gesagt haben, wir fahren jetzt Donnerstag schon mal hin. Und da sind wir per Zufall vorm Fahrerlagereingang gelandet, also dort, wo die Fahrer mit ihren Autos reingefahren sind, also mit den Straßenautos. Und da sind diverse Piloten 1999 oder von 1999 an uns vorbeigefahren. Ralf Schumacher, damals ja Teamkollege von Alex Zanardi bei Williams, Mika Häkkinen, Eddie Irvine, wie sie alle so hießen, keiner hat angehalten. Ja, und ich war schon relativ enttäuscht. So mein Sport, ja, ich war ja ein riesen Formel-1-Fan, jetzt stand ich da und die fahren in den Autos an mir vorbei, keiner hält an. Bis dann einer doch angehalten hat. Wer war's? Natürlich Alex Zanardi. Der Einzige, der die Scheibe runtergedreht hat, tatsächlich mit den Fans sogar sich ein bisschen unterhalten hat. Man konnte Fotos machen, er hat mir auch ein Autogramm gegeben. Ich habe hier auch mal ein paar Beweise sozusagen zusammengestellt.
Veränderung.
Das erste Foto, genau. Ich halte das hier mal in die Kamera. Das erste Foto. Und auch direkt die Unterschrift. Naja, und
sehr saubere
jedenfalls
Unterschrift.
Eine sehr saubere Unterschrift. Eine sehr besondere Unterschrift. Auch nicht einfach nur irgendeinen Haken und Kringel. Nein, richtig, Alessandro Zanardi. Ja, und da habe ich gedacht, boah, ist der Typ geil, weil er halt wirklich so Formel-1-Star, ne? Aber total nett und bodenständig. Und ich muss sagen, ich bin an dem Tag sein Fan geworden, obwohl er ja in der Saison nicht wirklich viel gerissen hat. Ralf Schumacher hat ihn ziemlich gekillt, muss man sagen. Die Autos waren irgendwie nicht seins, auch der Umgang im Team mit Patrick Head, Frank Williams, Alex Zanardi war ja eher ein netter Mensch, was man von Frank Williams und Patrick Head so lala. Also Frank Williams war ja echt hart, das hat man ja im Nachhinein auch von vielen anderen gehört. Und ich glaube, Alex war da einfach nicht in seinem richtigen Umfeld. Was ich noch dazu sagen musste, ich kannte Zanardi von vorher, weil damals, also heutzutage guckt man ja auch wieder Indycar, vielleicht wegen Mick Schumacher. Damals habe ich Indycar geguckt, weil ich einfach dieser riesen Motorsport-Fan geworden bin und alles geschaut habe, was so zu schauen war. Und wenn dann Sonntagabend auch noch nach dem Formel-1-Rennen ein Indycar-Rennen gezeigt wurde, bei Eurosport, glaube ich, war es immer, dann saß ich vorm Fernseher. Und wer war zweifacher Champ-Car-Meister damals? Natürlich Alex Zanardi. Ja, und das ging ja schon 96 los mit dem berühmten Überholmanöver in Laguna Seca an Brian Herter in der Corkscrew, der Schraubenzieherkurve, wo er in der letzten Runde sich noch den Sieg geholt hat und dann eben aus 97, 98 Champ-Car-Meister geworden ist. Und also da kannte ich ihn schon, da fand ich ihn schon gut. Also da habe ich schon gemerkt, alles klar, der Junge kann was. In der Formel 1 dann halt leider nicht. Wie auch immer, ist dann ja auch Ende des Jahres 99 ausgeschieden bei Williams. Und ist dann wieder zurückgegangen 2001 in die Champ Car Serie, die dann 2001 auch in Europa fuhr. Erst in Rockingham in England und dann kam sie auch an den Lausitzring. So, Lausitzring, das war für mich extrem nah an meinem damaligen Zuhause. Ich habe nämlich in Dresden studiert Dresden ist ja bekanntermaßen nur 30 Minuten weit weg vom Lausitzring. Und dann bin ich da hingefahren mit einer Freundin. Und eigentlich hatte ich nur ein Ziel, ich wollte Alex Zanardi wiedersehen sozusagen und Fotos machen, Autogramm wiederholen, was man halt damals so als Fan gemacht hat. Ja, und auch da habe ich jetzt noch ein paar Fotos. Keiner, also, ne, was macht man dann so? Also gibt es nicht digital, gibt es alles nur so auf Fotopapier. So ein Foto habe ich gemacht vom Samstag am Lausitzring oder sein Auto.
Keine
Dann
Selfies
noch.
dabei.
Nee, sowas, sowas. Ich habe auch ehrlich gesagt, ich habe jetzt meins mit ihm, ich habe auch tatsächlich eins mit ihm gemacht, das finde ich gerade nicht. Ich hatte so eine riesen Zusammenstellung an Fotos und besondere Fotos habe ich dann immer woanders hingelegt. Und ich renoviere gerade mein Büro und ich glaube, es ist in irgendeiner Umzugskiste. Aber hier sind noch andere, da habe ich ihn dann einfach so fotografiert. Naja, das hier so, hier, da habe ich glaube ich sogar gerufen, Alex, guck mal kurz. So ging das damals, 2001. Und dann kam das Rennen am Sonntag. Ich saß auf der Tribüne Zieleingangskurve und wir haben beobachtet, eine Freundin von mir und ich, wie er halt sich vom, ich glaube, irgendwas 20. Startplatz, er ist relativ weit hinten gestartet, weil das Qualifying nicht gewertet wurde, weil es geregnet hatte. Und dann ging es irgendwie nach WM-Stand. Er hatte in dem Jahr auch kein gutes Jahr in der Chemka-Serie und musste von relativ weit hinten starten. Und wir haben beobachtet, wie er immer weiter nach vorne fuhr und am Ende sogar um den Sieg kämpfte. Und eigentlich, ich war total happy und habe ihn angefeuert. Ja, und plötzlich war er gelb. Alle fuhren langsam. Wir konnten sehen, dass wirklich gegenüberliegend praktisch von uns in Kurve 1 ein Unfall passiert ist, konnte es aber nicht erkennen, wer, was, wie, wo. Nur ein Auto kam halt nicht mehr an uns vorbei. Das Auto, auf das ich besonderen Wert gelegt habe, nämlich das von Alex Zanardi. Ja, und dann war schon klar, okay, der hat einen Unfall gehabt, aber so ich als Motorsportfan, ja, ich bin 94 Motorsportfan geworden, am 1. Mai, als Ayrton Senna gestorben ist, aber ich war da irgendwie 11, 12. Ich habe das nicht so realisiert mit Senna damals. Es war für mich auch, als ich 18, 19 war, hier bei Zanardi, oder 20, ich weiß gar nicht mehr, war das nicht so relevant, dass da tatsächlich im Motorsport Leute sterben können, ne? Gerade auch nach Senna wurden viele Sicherheitsmaßnahmen dann ja auch erhöht und irgendwie so richtig so schwere Unfälle mit schweren Verletzungen, das kam in meiner Motorsportwelt nicht vor. Und deswegen habe ich auch gedacht, naja, okay, ach Mensch, schade, Alex hat einen Unfall gehabt, aber naja, dann hat er halt jetzt nicht gewonnen. Und dann bin ich in den Zug gestiegen in Senftenberg und bin nach Hause gefahren. Und in Berlin musste ich umsteigen und da rief mein Vater mich an, so irgendwie. Wusste gar nicht, was er da sagt, glaube ich, oder was er mir antut, indem er mir sagt, hast du eigentlich gehört, dem mussten die Beine amputiert werden. Da bin ich erstmal direkt aus allen Wolken gefallen, konnte das überhaupt nicht glauben. Aber ja, das war ja dann die bittere Realität damals. Alex Taliani, der praktisch im anderen Auto, hat ihn so getroffen, in seinem Chemka, dass halt die gesamte vordere Hälfte abgerissen wurde und auch Zanardis Beine, das linke direkt oberhalb des Knies, das rechte unterhalb des Knies abgetrennt wurde, wie wir mittlerweile dann ja oder später erfahren haben, hätte er fast auch sein Leben verloren. Beinahe 7 Liter Blut oder hatte nur noch 1 Liter Blut im Körper. Der Arzt hat mit seinen Daumen die Venen zugedrückt und was weiß ich nicht alles. Aber Alex hat überlebt. Für mich war dieser Sonntag einfach nur die Hölle. Ich weiß noch, wie ich heulend nach Hause gekommen bin. Weil, wie gesagt, war in meiner Motorsportwelt nicht drin, dass sowas passiert. Und ich habe damals ein Praktikum gemacht bei Antenne Mecklenburg-Vorpommern, weil ich wollte ja Journalistin werden. Und ich weiß noch, wie ich mir gedacht habe, okay, Motorsport, das war es jetzt für mich. Also das, ja, wollte ich nicht, wollte nicht Fan einer Sportart sein, wo Menschen schwer verletzt werden oder womöglich sterben. Es war ja immer noch nicht klar, ob er überlebt. Und für mich war irgendwie 14 Tage die Welt zu Ende. Und dann, ich weiß nicht mehr, in welchem Zeitraum das war, aber es muss so nach tatsächlich 14 Tagen gewesen sein. Alex hat ja überlebt, dank der großartigen Ärzte damals im Unfallkrankenhaus Berlin-Brandenburg. Und dann hat er auch relativ schnell tatsächlich bei Eurosport ein erstes Interview gegeben, aus dem Krankenzimmer, auf dem Krankenbett sitzend. So die Beinstümpfe so leicht abgedeckt, aber man konnte sich schon vorstellen, was passiert war. Und war aber extrem optimistisch, extrem positiv. Also nicht hier von wegen, oh, ich habe meine Beine verloren, sondern nein, ich habe mein Leben behalten, ich habe mein Leben gewonnen, ich habe ein zweites Leben gewonnen. Und das hat bei mir so ausgelöst, ey, wenn der so damit umgeht, ja, dann kann ich vielleicht doch auch dem Motorsport eine zweite Chance geben und muss das vielleicht auch nicht ganz so tragisch nehmen, wie ich das bis dato genommen hatte. Ja, und dann ging mein Motorsportleben weiter und sein Leben auch erstmal. Jetzt habe ich erstmal einen ellenlangen Monolog gehalten. Aber das ist so meine persönliche Geschichte mit Alexa Nardi, die dann aber noch weiterging.
Ja, und dieser Vorfall hat ja auch was damit zu tun, dass du dann am Ende zur Autobild gekommen bist, oder?
Genau so ist es. Also einerseits, wie gesagt, ich möchte hier Michael Schumacher nicht vergessen. Der hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, dass ich überhaupt Interesse am Motorsport hatte und so dann auch irgendwann zur Autobild gekommen bin. Aber Alexa Nardi hat mich, damals gab es ja noch kein Internet, wir konnten nicht irgendwie im Internet surfen und ganz viele Motorsportartikel lesen. Nein, man war damals angewiesen auf Printprodukte und Alexa Nardi hat mich auf Autobild Motorsport aufmerksam gemacht. Also Alex natürlich nicht selbst, sondern dieser Unfall. Autobild Motorsport wurde 2001 gegründet als Tochtermagazin von Autobild. Ja, und gab es halt am Kiosk, konnte man sich kaufen, war ich aber irgendwie noch nicht dahinter gestiegen, bis mich die Freundin, mit der ich am Lausitzring war, angerufen hatte und gesagt hatte, irgendwie, ja, Mensch, hier mit Alex und so, da gibt es so ein Heft, Autobild Motorsport am Kiosk, muss mal gucken, die haben eine große Geschichte über Alex gemacht. Oh, und da ist ein Foto drin, also das hätte ich, wenn ich jetzt Journalistin wäre, nicht gedruckt. Da sieht man nämlich ganz schön viel, was passiert ist. So, wie sind wir Menschen am Ende? Denken wir einerseits, oh, ein Foto druckt man nicht, andererseits guckt man ja doch hin. Gerade in Zeiten, wo es eben kein Twitter oder X, Instagram und Co. gab und man sich Unfälle 500.000 Mal reinziehen konnte. Nein, ich also an den Kiosk gerannt und habe mir dieses Heft gekauft. Autobild Motorsport. 2001. Dieser Geschichte. So, seht ihr das? Ich hoffe, ihr seht das. Ich hoffe, ihr seht auch das Foto, was ich ganz schön krass immer noch finde. Ja, so, das Heft habe ich mir gekauft. Wie gesagt, fand es jetzt nicht ganz so gut, dass so ein Foto da abgedruckt wurde. Hab mir dann aber auch, also die Geschichte fand ich gut geschrieben von meinem jetzigen Kollegen Hauke Schrieber, damals noch der Journalist, ich der Fan. Und habe mir dann auch das restliche Heft angeguckt und fand die Geschichten echt gut. Und habe mir gesagt, auf dem Moment, also klar, ich kaufe mir jetzt jede Woche Autobild Motorsport. Und dann kam es später mal dazu, dass ich Michael Schumacher auch getroffen hatte am Lausitzring, auch als Fan versucht, über Tage ihn zu sehen sozusagen. 3 Tage nicht geschafft und plötzlich gegen der Zaun des Fahrerlagers auf, er stand da. War eine ganz lustige Sache. Ich hatte ja schon in Dresden Journalistik studiert und habe mir gedacht, ich schreibe das auf und habe dann eine Reportage daraus gemacht. Also aus meiner Begegnung mit Schumi. Und habe dann überlegt, wo schickst du denn sowas jetzt hin? Weil die war meiner Meinung nach ganz gut geworden. Und dann habe ich gedacht, naja, an das Heft, was du selbst liest, Autobild Motorsport, als Leserbrief. Und dann habe ich diese aufgeschriebene Reportage fein säuberlich mit Schreibmaschine abgetippt. Ach nee, Computer. Ich hatte damals so einen Computer, einen PC mit, ich glaube, was war das, 48 Megabyte Arbeitsspeicher oder irgendwie sowas. Total krass aus heutiger Sicht. Habe ich dann mit meinem Nadeldrucker, glaube ich, hieß das. Der hat so gemacht, habe ich ausgedruckt und schön in Briefumschlag gepackt und an Autobild Motorsport geschickt. 5 Wochen später habe ich einen Anruf gekriegt vom damaligen Redaktionsleiter Leopold Wieland. Ja, die Reportage hat ihm ganz gut gefallen. Ist jetzt natürlich schon zu spät, kann man nicht mehr drucken, weil er weiß auch nicht, warum der Brief so lange gedauert hat. Aber ob ich nicht mal ein Praktikum bei Autobild Motorsport machen möchte. Da ich auch gerade kurz vorm Abschluss meines Studiums stand, kam mir das natürlich total recht. Und da habe ich gesagt, ja, so, das ist jetzt meine Geschichte, wie ich dann bei Autobild Motorsport gelandet bin. Aus dem Praktikum wurde das Volontariat, aus dem Volontariat wurde die Festanstellung, aus der Festanstellung wurde irgendwann 2015 sogar Redaktionsleiterin. Und zwischendurch war ich fast 10 Jahre lang Formel 1 Reporterin für Autobild und Sportbild. Und das Ganze, ja, wenn man so will, ohne diesen Unfall von Alexa Nardi, weiß ich nicht, ob ich überhaupt auf Autobild Motorsport aufmerksam geworden wäre. Insofern sehe ich das persönlich immer noch so, dass ich ohne ihn nicht da gelandet wäre, wo ich dann irgendwann gelandet bin. Mit all diesen ganzen coolen Erlebnissen, die ich als Formel-1-Reporterin mit Michael Schumacher, mit Sebastian Vettel, Nico Rosberg und Co. haben durfte. Und wir sind ja auch immer noch Formel-1-Reporter. So, und da ich ja, also jeder wusste auch, dass ich großer Sanadi-Fan war, weil da habe ich auch dann in der Redaktion nicht hinter Berg mitgehalten und deswegen wurde ich fortan die Sanadi-Spezialistin bei Autobild Motorsport.
Ja, und du warst ja auch nach seinem Unfall bei seinem Comeback auf der Rennstrecke 2003 am Lausitzring dabei.
Ja, genau. Damals war ich dann Praktikantin bei Autobild Motorsport und Alex Zanardi kam ja praktisch im Champ Car zurück und sollte die damals fehlenden 13 Runden zu Ende fahren. Und ja, da durfte ich, war ich als Praktikantin dann hingeschickt worden, war mit dabei, war live in der Box auch mit dabei, wie er ins Auto eingestiegen ist, wie er die 13 Runden zu Ende gefahren ist. Meine Megakulisse damals auch am Lausitzring, die Stadtzieltribüne oder Haupttribüne war wirklich voll. Jubel, Stürme und so weiter. Das war schon ziemlich geil. Und ich habe daraus dann wieder mal eine Geschichte gemacht. Und das war dann die Geschichte, mit der ich mich auf der Springer Journalistenschule beworben habe. Wenn man ein Volontariat damals bei Autobild machen wollte oder Autobild Motorsport, lief das nur offiziell über die Axel Springer Journalistenschule mit Aufnahmeverfahren und so weiter und so fort. Und man musste halt auch eine Testreportage schicken. Und das war dann meine, wie Alex Zanardi sein Comeback praktisch auf dem Lausitzring gefeiert hat.
Ja, und als Redaktionsleiterin hast du ihm später auch noch einen Preis gegeben, darüber sprechen wir aber später. Erst einmal nach seinem Unfall ist er natürlich trotzdem weiter Rennen gefahren. Bei ihm wird er unter anderem ja die Fahrzeuge modifiziert. Er wurde ja auch über die Zeit dann, ich weiß gar nicht genau ab wann, aber BMW-Markenbotschafter. Dann mit praktisch mit den Pedals, das wollte sie bei Schumacher, hat der Ralf erzählt, ja auch machen beim Ferrari, am Lenkrad praktisch Gas gegeben, den Tourenwagen gefahren und natürlich auch dann hat er olympische Medaillen im Handbike gewonnen. Auch das ja
Genau.
absolut sensationell.
Also können wir ja nochmal so ein bisschen den Zeitstrahl lang gehen. Ja, du hast schon recht. Also das erste große sportliche Comeback, was er dann ja gefeiert hat, war in der Turnwagen-Weltmeisterschaft, wo er dann ja auch sogar in Oschersleben gewonnen hatte. Und zwar, glaube ich, in 2009, 2006 oder 2007, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was die Daten angeht, hatte er dort aber sein erstes Rennen dann auch in Deutschland. Und da wurde ich dann von Autobild Motorsport hingeschickt, um ein Interview mit ihm zu machen. Tada, tada, tada. Ich hatte damals noch kurze Haare, nicht erschrecken. Das ist das damalige Interviewfoto. Bin ich extra aus Hamburg nach Oschersleben gefahren und habe halt ein Interview gemacht, wie es ihm jetzt auch so geht und so. Und es war, ich fand das total toll, weil mein Held, ne, und jetzt kann ich so als Journalistin auch richtig mit ihm sprechen. Hab das dann abgetippt, zurück in Hamburg zur Freigabe geschickt. Und dann rief mich die BMW-Pressesprecherin an, was ich denn mit Alex Zanardi gemacht hätte. Ich habe gedacht, was habe ich mit dem gemacht? Ja, also der so negativ hätte sie ihn ja noch nie gehört oder gelesen. Boah, und da habe ich mich echt schlecht gefühlt, weil ich gedacht habe, was muss ich für Fragen gestellt haben, dass sie den Eindruck hat, er spricht negativ. Und er hatte mir damals dann auch, also wir hatten Telefonnummern ausgetauscht und dann habe ich ihn angerufen. Hab gefragt, ja, ob das irgendwie für ihn unangenehm gewesen sei, das Interview, was ich mit ihm gemacht hätte. Und dann sagt er, nee, wieso? Im Gegenteil, er fand das total gut. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, also die Pressesprecherin hätte gesagt, so negativ hätte er noch nie geredet. Und dann hat er gesagt, ja, nee, es hat ihn ja auch nie jemand gefragt, ob er noch Schmerzen hat. Hat er aber. Und er sagt, er fand das total gut, dass ihn endlich auch mal jemand fragt, so ob das tatsächlich auch noch ein Handicap ja auch wirklich ist und ob so ein Stumpf in der Prothese drückt und sowas alles. Und er sagt, das hat sich nie, also hat ihn nie ein Journalist gefragt, wie es ihm eigentlich geht. Und ich sei die Erste gewesen, die das gemacht hätte. Und natürlich hat er dann auch die Wahrheit gesagt und gesagt, es geht ihm oft auch nicht gut. Aber es hatte nichts damit zu tun, dass das Interview negativ war. Och, mein Gott, war ich erleichtert. Weil ich dachte jetzt, ich ja, hätte meinem Helden irgendwie jetzt hier einen scheiß Nachmittag beschert mit meinem Interview. Nein, ganz im Gegenteil. Ja, und also das zeigte halt auch, er hat natürlich dieses Comeback gemacht, aber das war auch alles andere als einfach. Er hatte durchaus Schmerzen, es gab Probleme mit den Prothesen. Er hat ja auch ein Buch später noch rausgebracht. Wer dieses Buch gelesen hat, der weiß auch, was er da also im Nachgang zu dem Unfall und bei der Heilung alles durchgemacht hat, bis hin zu plötzlichen Blutungen und was weiß ich nicht alles. Er hat das sehr anschaulich beschrieben. Also insofern leicht war das nicht. Und dann in Oschersleben 2009, glaube ich, war es 8 oder 9. Nee, oder 7. Naja, gucken wir nachher nochmal nach, schreiben wir in die Kommentare nochmal, pinnen wir oben an, so ein bisschen seine Karriere, seinen Weg nochmal, dass er da seinen ersten Sieg geholt hat in Oschersleben, wo ich auch live dabei war. Das war natürlich total, also für mich total toll, ja, weil das irgendwie die Final Confirmation war, dass er das Comeback geschafft hat, dass es ihm wieder gut geht, dass er nichts von seinen Fähigkeiten verloren hatte. Also muss man sich mal vorstellen, mit Handgas hat er ja geschaltet, hat mit seiner Hüfte gebremst. Also natürlich mit der Prothese, aber er musste ja immer die Hüfte so ein bisschen so drehen, dass der Bremsdruck ausgeübt wird. Das war schon ziemlich krass damals. Und für mich war das eigentlich schon das, ja, wie soll ich sagen, das krönende Ende dieser Geschichte hätte es sein können, dass er das Comeback geschafft hat. Aber nein, jemand wie Alex Zanardi, für den reicht das noch nicht. Der hat dann noch ganz andere Ziele verfolgt in seinem Leben.
Ja, 2005 hat er seinen ersten Tourenwagen-Sieg geholt und dann noch zwei weitere. Ja, also dreimal im Tourenwagen gewonnen und viele weitere olympische Medaillen folgen. Noch in den Paralympics hat er ordentlich abgeräumt im Handbike. Also der hat sich da ordentlich noch weiter ausgetobt.
Ja, ist dann von 4 Rädern auf 3 Räder umgestiegen. Und auch da ging dann praktisch meine Geschichte mit ihm weiter, weil ich mir dann überlegt hab, Mensch, vor den Olympischen Spielen in London damals ja, beziehungsweise in Brands Hatch für ihn, auch ganz lustig, dass er auf einer Rennstrecke dann auch seine Goldmedaillen geholt hat, habe ich überlegt, könnte man ihn ja mal begleiten beim Training im Handbike. Und hatte damals, ja, hatte ich ihn dann gefragt, ob das okay wäre, wenn ich irgendwo mal mit ihm in ein Trainingslager komme. Und dann hat er auch, ja, wie er immer so ist, gesagt, logisch, kein Problem, kommst in die Dolomiten. Da habe ich dann und dann mit meinem Team, mit dem italienischen Nationalteam, habe ich ein Trainingslager und dann kannst du ein bisschen dabei sein, ein paar Fotos machen, hatte ich auch einen Fotografen mit dabei und bin dann für 2,5 Tage war ich da im Trainingslager mit Alex Zanardi. Und bin mit ihm dann durch die Dolomiten gefahren. Also er im Handbike vorneweg, ich im Auto hinterher. Dann habe teilweise eben auch Pausen gemacht. Und ich weiß noch, wie er mich damals dann, da war ich, muss ich ganz ehrlich zugeben, war ich einmal ein bisschen kurz schockiert. Ich kam nämlich an in dem Hotel, wo er gewohnt hat. Das war so ein, wirklich so ein, eigentlich nur so eine Art Jugendherberge. Und an der Rezeption saß gerade niemand. Und er hatte mich aber erwartet und sollte mir dann meinen Schlüssel geben für mein Zimmer. Und dann ist er aus seinem Rollstuhl rausgehüpft, ohne Beine, auf den Tresen, saß dann auf dem Tresen des Hotels und holte dann den Schlüssel und checkte mich dann so praktisch ein. Aber auch ohne Berührungsängste halt, ne? Total, total krass, weil eigentlich, naja, für jemanden, der das so nicht live erlebt tagtäglich, ist das ja ein komischer Anblick, aber er hat das einfach so gemacht, hat sich dann wieder. Ich glaube, er ist dann richtig runtergesprungen, wieder in den Rollstuhl zurück. Also der wusste auch schon, wie er seinen Körper dann einzusetzen hatte. Und im Interview später hat er mir mal gesagt, ich bin ein sehr starker Mann in einem sehr leichten und kleinen Körper. Und das war auch dann ein großer Vorteil natürlich auch fürs Handbike, weil wenn man ihn sich dann auch mal so angeguckt hat, dann hat er Muskeln gehabt ohne Ende in den Armen, und auch Trank hingekriegt, auch Unterarme richtig stark und muskulös. Also das war schon heftig, ja. Und so dieses, die 3 Tage mit ihm waren da relativ, also war wirklich für mich als Fan natürlich auch klar. Ich war da schon Journalistin, aber wenn du so einen Helden hattest, dann bleibt er ja immer dein Held. Und ich habe ja Michael Schumacher auch persönlich kennengelernt. Da war das, wie soll ich sagen, er war anders, als ich ihn mir vorgestellt hatte. Alex Zanardi war genauso, wie ich ihn mir immer vorgestellt hatte. Ne, wie man sich so einen Helden dann auch ausmalt. Und bis heute muss ich sagen, an Alex Zanardi, an seinem Charakter, an all dem, was er getan hat, gab es nichts, was man zu kritisieren hatte. Er war einfach uneingeschränkt positiv, uneingeschränkt gut, uneingeschränkt nett. Ja, der perfekte Mensch sozusagen, muss ich im Nachhinein immer sagen. Und auch in diesen 3 Tagen, wir haben dann ja abends auch immer zusammen Abend gegessen. Morgens zusammen gefrühstückt. Also es war so, als wenn wir schon irgendwie ewig total gut befreundet wären und haben auch viel erzählt, hat mich dann natürlich auch zu meiner Zeit aus der Formel 1 befragt, was gerade so aktuell ist, weil das war auch die Hochzeit wo ich eigentlich jedes Formel 1-Rennen auch gemacht habe, hat mir viel von früher erzählt. Also das war einfach ziemlich cool und auch wie wir durch die Dolomiten dann gefahren sind und er trainiert hat für die Goldmedaillen, die er nachher dann ja auch geholt hat. War auch geil. Ich muss zugeben, ich war mir damals nicht darüber im Klaren, dass der wirklich Gold gewinnen kann. Er hatte mir das im Interview schon gesagt. Habe das natürlich auch geschrieben. Ob das realistisch ist, konnte ich überhaupt nicht einschätzen. Aber es war realistisch. Und was so besonders auch an Alex Zanardi war, war also einerseits seine Einstellung zum Leben, Andererseits aber auch diese Witze, die er immer gemacht hat. Ich fange mal einfach mal mit den Witzen an. Da hat er mir eine Geschichte erzählt, dass er bei irgendeinem Handbike-Training einen kleinen Unfall hatte und dann auf der Straße lag und dann kam jemand und wollte ihm helfen und der hat dann natürlich gesehen, dass da ein Mann ohne Beine lag, sozusagen. Und dann kam der an und meinte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Sie haben Ihre Beine verloren. Und dann meinte Alex so, ah, nee, 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 alles gut, das ist schon von früher. Also solche Sachen hat er mir dann halt auch erzählt. Oder die andere Sache war, hat er mir erzählt, dass er irgendwie ein paar Tage vorher seine Wäsche gemacht hat zu Hause und gerade so Wäsche aufgehängt hat. Und aus dem, ich weiß nicht mehr, ob es aus dem Rollstuhl war oder ob er mit den Prothesen hingefallen ist. Jedenfalls ist er auf den Übergang oder auf die Balkontür, auf diesen Absatz gefallen mit dem Rücken und hat sich da echt so ein bisschen wehgetan. Und dann meinte er, ja, da hätte es auch ganz leicht kommen können, dass ich die Kategorie hätte wechseln müssen. Also auch so, also, dass er noch weiter höher behindert wird
Ach so.
sozusagen, ne? Ja, also solche Witze hat er dann gemacht. Oder ich erinnere mich auch an dieses Comeback da am Lausitzring, wo er in der großen Pressekonferenz irgendwie gab es so ein Rat, sollte er einen Rat geben an die Fahrer, die dann ja 2003 da auch nochmal gefahren sind. Ja, sie sollen aufpassen beim Ausgang der Boxengasse, da könnte es manchmal ein bisschen rutschig sein. Ha, ha, ha. Also Ausgang Boxengasse, wo er sich ja weggedreht hat, ne? Oder keine Ahnung, was findet er gut an seinem Comeback 2003 da? Ja, das Geilste findet er eigentlich, dass er diesmal nicht mit dem Hubschrauber nach Berlin fliegen muss, also mit dem Rettungshubschrauber. Das war halt sein Humor, ne? Er hat alles irgendwie ja lustig gesehen, Witze draus gemacht. So dass, also der Humor war so schwarz in Teilen, dass man dass einem das selbst schon peinlich war, wenn man da jetzt auch drüber lachen musste. Nein, aber er hat immer herzlich darüber gelacht. Und die andere Sache, die ihn auch so ausgezeichnet hat, war einfach dieser Optimismus, dieses Positive. Also er hat dann wirklich in einem Interview zu mir mal gesagt, sein Unfall war für ihn ein Geschenk. Wie hat er das gemeint? Er hat es so gemeint, dass ihm ein zweites Leben geschenkt wurde. Er hat es nicht so gesehen, dass ihm etwas genommen wurde, dass ihm die Beine genommen wurden, sondern er hat Chancen gekriegt, die er vielleicht auch mit Beinen nie gehabt hätte. Goldmedaillen gewinnen, so ein Riesenstar werden. In Italien hat er seine eigene Fernsehshow gehabt. Also der war ja ein Megastar in Italien, ne? Das hat man hier in Deutschland immer gar nicht so richtig wahrgenommen. Das hätte er ja nicht geschafft, wenn er diesen Unfall nicht gehabt hätte. Also und dessen war er sich sehr wohl bewusst und hat gesagt, welche Möglichkeiten ihm das eröffnet hat, dessen ist er sich durchaus im Klaren. Und auch dieser Satz, früher hat er erzählt, er hat, also hat er auch mir im Interview erzählt, hatte ich vorhin extra nochmal durchgelesen, die Interviews. Er hat mal Geboren am 4. Juli geguckt mit Tom Cruise und da sitzt er ja auch im Rollstuhl und hat gesagt, früher hat er sich dann mal gedacht, ey, wenn mir sowas mal passiert, dann bringe ich mich um. Und dann ist es ihm ja passiert und er sagt, aber er hat dann keine Sekunde daran gedacht, sich umzubringen, weil, wie gesagt, er hat überlebt. Und als er im Krankenhaus in Berlin aufgewacht ist, sagt er auch, war sein erster Gedanke nicht, oh Scheiße, sondern, oh, ein Glück, ich habe überlebt. Weil das war ja auch echt eng. Also er hatte mehrere Herzstillstände, die mussten ihn wiederbeleben im Helikopter. Es war alles nicht so easy. Und dieser Optimismus und dieses alles positiv sehen, auch wenn man natürlich Schmerzen hatte, wie er mir gegenüber ja auch zugegeben hat. Also da hat er eigentlich das beste Beispiel dafür abgegeben, dass du halt im Leben nie aufgeben solltest, aber eben auch nie, wie soll ich sagen, nie so dich selbst bemitleiden oder betrauern solltest, sondern mach das Beste aus dem, was du hast. Nutz diese Chance, nutz alle Chancen, die sich dir bieten und trauer nicht dem nach, was du vielleicht verloren hast, sondern versuch das Beste aus dem zu machen, was du jetzt hast. Und es kann vielleicht sogar besser werden. Und diese Message, die hat er ja mit sich herumgetragen, sozusagen. Und das ist eigentlich ja, wenn man das so sieht, also wir machen Motorsport, ne? Wir unterhalten Leute. Also ich als Journalistin oder du auch, wenn wir darüber berichten, unterhalten wir Leute und die haben ein bisschen Spaß am Sonntagnachmittag oder am Samstag beim Qualifying. Aber das ist ja alles nicht gesellschaftlich hochtrabendes, was wir da machen. Aber dieser Alex Zanardi, der hat mit seiner Art dazu geführt, dass man sagen kann, doch, doch, der hatte eine Message mit sich gebracht, die viel wichtiger ist, als einfach nur ein paar Rennen fahren. Die geht ja über den Motorsport hinaus. Kann man ja auf sein eigenes Leben übertragen. Und das dann auch journalistisch transportieren zu können, das hat mir in meiner Karriere sehr, sehr viel gegeben, muss ich sagen. Und allein dafür müssen wir ihm alle, dankbar sein, dass er uns Motorsportfans auch eben gezeigt hat oder auch Lehren mit für das normale Leben mit auf den Weg gegeben hat.
Ja, das sind wirklich schöne Worte. Und ich habe da auch ein paar Mal drüber nachgedacht, jetzt nach seinem Tod, wenn ich mal so ein bisschen schlecht drauf war oder so. Also komplett grundlos eigentlich. Ich meine, der hat seine Beine verloren und war trotzdem immer so grundpositiv, hat immer das Beste draus gemacht. Oder eben war dadurch auch ein mega Vorbild. Ja, es ist schön, wenn jemand so dankbar mit seinem Leben umgeht, das auch dann noch einfach so an andere weitergibt. Also schon wirklich
Genau.
eindrucksvoll. Und unter anderem genau für seine Einstellung generell für sein ganzes Leben hat er auch einen Preis bekommen von der Autobild Motorsport Redaktion. Da warst du ja dann Redaktionsleiterin. Ich war auch, glaube ich, auch schon dann da. Ja, 2016 war es, ne? Ja, für sein Lebenswerk hat er dann den Preis bekommen, den goldenen Schuh. Berichte doch mal
Genau.
darüber.
Ja, also wir haben ja immer noch die Autobild Motorsport Awards damals groß verliehen auf der Race Night, jedes Mal in Essen, bei der Essen Motor Show vor 700 Leuten. Und ich bin ja 2015 Redaktionsleiterin geworden, nachdem meine Vorgängerin und Freundin Katrin Wolf Autobild verlassen hatte, habe ich übernommen sozusagen. Ja, und habe dann bei meiner ersten großen Race Night sozusagen, habe ich mir gedacht, alles klar, Lebenswerk. Kann es für mich nur einen geben. Und zwar Alex Zanardi. Wir haben bei der Race Night dann ja auch immer die goldenen Schuhe oder den goldenen Schuh von Autobild Motorsport verliehen. Den hat unter anderem auch Michael Schumacher ja schon mal bekommen. Und in dem Jahr dann halt Alex Zanardi. Und für mich war das eben so, ja, der Kreis, der sich geschlossen hat. Und ja, er hat auch dankend akzeptiert, ist nach Essen gekommen, war dann auch das große Highlight auf der Bühne. Und ich muss sagen, also er kam dann schon so, er war schon eine Stunde vorher da, wo wir auch angefangen haben, Dinge vorzubereiten. Ich gebe ganz offen zu, wenn ich da vor 700 Leuten immer auf der Bühne stehen musste oder muss und dann ja auch den gesamten Motorsportpart mitmoderiere sozusagen und die Preise übergebe, ich bin dann doch immer ein ganz klein wenig nervös. Nicht nur ein ganz klein wenig. So, und als das Alex dann schon eine Stunde vorher da war, das hat mir echt total geholfen, weil er mich dann auch so ein bisschen abgelenkt hat. Und dann habe ich ihm halt da auch erzählt, Alex, wir kennen uns jetzt echt schon Ewigkeiten. Also wir kannten uns da dann ja schon wirklich lange. Aber was ich dir nie gesagt habe, ist, dass ich eigentlich wegen dir genau diesen Job eigentlich hier auch habe, dass ich damals bei deinem Unfall mit dabei war. Und das ist für mich persönlich auch gerade was ganz, ganz Besonderes ist, dass du hier diesen Preis entgegennimmst. Und ich habe ihn nie sprachlos erlebt. Da ja. Da wusste er nicht, was er zu dieser Aussage sagen sollte. Und ich sah auch so eine kleine Träne in seinem Knopfloch, glaube ich. Jedenfalls war er natürlich der Höhepunkt, das Highlight des Abends, hat Standing Ovations gekriegt ohne Ende. Ja, und hat dann auf der Bühne auch ja, wieder coole Sachen gesagt, irgendwie auch sowas wie, ich erinnere mich daran, dass er dann sagte, ja, und überhaupt, er hat ja viel deutsches Blut bekommen in Berlin, seitdem mag er auch Bier und sowas alles, hat er so richtig mit mir rumgescherzt, also er hat dann auch dafür gesorgt, dass einfach auch, dass es total unterhaltsam war, wir blenden das hier, glaube ich, auch mal ein. Und ja, überhaupt, also auch da, ich habe dann noch ein Interview mit ihm geführt, das habe ich mir auch gerade mal hier nochmal kurz geholt. Also was er alles so auch dann sagt, also da habe ich ihn dann natürlich auch nochmal nach dem Unfall gefragt. Und dieser Witz, dieser schwarze Humor, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, da hat er dann auch gesagt, also was war der härteste Moment Ihrer Karriere, war meine Frage. Jetzt würden die meisten wahrscheinlich wieder an meinen Unfall denken. Das war aber nicht wirklich. Ich habe das ja gar nicht mitbekommen, was passiert ist. Wobei ich mein Bewusstsein nicht sofort verloren haben muss. Auf den Streckenkameras sieht man, dass ich meine Stumpf zunächst noch bewege. Ich muss es also realisiert haben und gedacht haben, oh shit, das wird schwer sein zu reparieren. Ja, so war er. Ja, wie auch immer. Also die Race Night mit ihm war einfach total cool und für mich hatte sich damals dann, naja, der Kreis geschlossen und war einfach was super Besonderes. Haben wir auch sehr viel positives Feedback bekommen. Ja, und einfach für mich ein sehr, sehr geiler Moment. Aber es ging noch weiter.
Ja, und dann, nachdem du ihm den Preis übergeben hattest, bist du auch nochmal mit ihm in einem DTM-Auto tatsächlich gefahren.
Ja, genau. Also ihr seht, oder ihr wird mir jetzt auch nochmal klar, ich habe echt viel mit ihm erlebt. Er war ja BMW-Markenbotschafter und ich weiß nicht mehr, welches Jahr das genau war. Es muss irgendwann so zu 2017, 18 gewesen sein. Hatten sie dann BMW-Taxifahrten beim DTM-Finale auf dem Hockenheimring. Und da ist Alex dann, das, ich glaube, es war ein Postauto damals gefahren, umgebaut auf Handgas. Und natürlich durfte ich dann mitfahren und war total geil. Also ich bin schon mit vielen Leuten auch DTM gefahren. David Coulthard, Nico Rosberg, der auch mal einen DTM-Mercedes-Doppelsitzer gefahren war. Vielleicht war das jetzt so mein persönliches Gefühl, aber ich hatte das Gefühl, dass die Fahrt mit Zanardi war die krasseste, die ich da erlebt habe, weil der hat es echt fliegen lassen. Und das Ganze immer mit Handgas und Hüftbremse, ne? Also das war schon, der hat nichts von seinem Speed eingebüßt gehabt. Er ist ja nachher dann auch nochmal DTM richtig mitgefahren als Gaststarter in Misano und war da ja auch sogar dann Siebter, Achter oder sowas geworden. Hat ein bisschen von Regen profitiert, gebe ich gerne zu. Nichtsdestotrotz, mega Leistung finde ich da nach wie vor auch mit den ja, gesunden Jungs sozusagen mithalten zu können. Hat dann auch später nochmal so ein GT3 Italian GT Open Challenge oder sowas auch nochmal gewonnen. Also der war auch nach wie vor im Motorsport mit vorn dabei. Ist dann ja auch die 24 Stunden von Spa mit Timo Glock und Bruno Spengler noch gefahren. Da leider weniger erfolgreich gewesen, aber nichtsdestotrotz, also der hat schon auch immer noch Gas gegeben im Motorsport.
Ja, und auch immer mal wieder ein Handbike natürlich. Und da hatte er dann leider wieder einen schweren Unfall mit dem LKW. Ist er da auf einer, ich glaube, nicht abgesperrten Strecke, damals ging irgendwie nicht, kollidiert. Und von da an wurde es ein bisschen ruhiger um ihn.
Er war ja damals auch noch den Ironman, hat er auch noch absolviert, also ein richtig stählerner. Ja, und dann kam Corona. Und während Corona war ja auch Italien ganz schön dicht und er durfte mit seinem Handbike-Team auch nicht trainieren und so. Ich glaube, über 2 Monate oder sowas. Was natürlich, wenn jemand auch körperlich sich so ein bisschen verausgaben will und so, gerade auch um fit zu bleiben. Für ihn war es ja auch wichtig, fit zu bleiben, weil er musste sich ja auch immer, wenn er nicht gerade die Prothesen anhatte, mit seinen Armen dann bewegen sozusagen. Und dann war, glaube ich, das erste Wochenende, an dem in Italien wieder geöffnet wurde, ist er dann direkt mit seinem Team, mit seinem Verein, in dem er da war, auf die Straße. Es war nicht abgesperrt, also es war kein Rennen oder sowas, was sie da gefahren sind. Die haben einfach so ein bisschen trainiert. Ich will jetzt gar nicht in die Details gehen, die hat man offiziell auch nie richtig gehört. Selbst BMW, wenn man die gefragt hat, wussten auch sehr, sehr wenig. Also da ist viel unter Verschluss geblieben. Was ich nur sagen kann, ist, der Unfall war sehr, sehr schwer. Er hat sehr schwere Verletzungen damals schon davongetragen. Ich gehe auch davon aus, dass er jetzt so endgültig dann an diesen Verletzungen gestorben ist. Er hatte ja nochmal dann auch danach Pech. Da gab es noch einen Brand in seinem Haus. Er hing wohl auch an Maschinen. Dadurch, dass die dann keinen Strom hatten, musste er nochmal ins Krankenhaus. Ob dann noch weitere Beeinträchtigungen dazu kamen oder nicht, kann ich nicht sagen. Es ist sehr, sehr wenig nach außen gedrungen. Auch wenn man gute Kontakte hatte, wusste man eigentlich gar nichts. Und wenn man mal Leute gefragt hat, die es wissen müssten, dann haben die auch nichts gesagt. Ja, also es ist wirklich schlimm, wie jemand gleich zweimal in seinem Leben, vielleicht sogar drei mit diesem Brand, so, ja, so ein Schicksal praktisch dann doch eilen kann. Sehr traurig, vor allen Dingen Alex Zanardi war jemand, der das absolut nicht verdient hatte. Aber manchmal sucht sich das Schicksal ja auch Menschen aus, die es aushalten können, ne? Von denen das Schicksal weiß, die können damit umgehen, zumindest einmal. Das zweite Mal war für ihn dann wahrscheinlich auch das Mal zu viel. Und ja, jetzt ist er dann leider von uns gegangen. Aber ich finde, so traurig das jetzt auch ist, ich habe jetzt auch viele Beerdigungsbilder nochmal gesehen, auch in den sozialen Medien und so. Wie gesagt, in Italien wird er da auch sehr groß gefeiert. Trotzdem sollte jemand wie Alex Zanardi uns eben positiv im Gedächtnis bleiben. Und das, was ich vorhin schon gesagt habe, uns zeigen, was alles man aus seinem Leben machen kann, wenn man positiv denkt und sich nicht selbst bemitleidet. Also ich glaube, er würde jetzt wollen, dass wir zwar schon um ihn trauern, aber eher das, was wir jetzt auch in diesem Video gemacht haben, glücklich und positiv uns zurückerinnern, was er uns in unserem Leben gegeben hat, sozusagen. Und ja, genau das tun wir ja auch.
Ja, also diese Mentalität, die er eigentlich vorgelebt hat, weiterleben und weitergeben, würde ich mal sagen, ne?
Genau.
In diesem Sinne gab es ja auch noch eine schöne Trauerfeier in Padua. Viele Gäste da gewesen und sein Handbike stand auch direkt neben dem Sarg. Ja, ich überlasse dir das Schlusswort, Bianca.
Ja, das Schlusswort also von mir wäre danke, Alex. Für mich hat er sehr, sehr viel bewirkt in meinem Leben und ich fand es super schön, dass er ja bestimmt, muss ich kurz rechnen, 20 Jahre meines Lebens mich sehr intensiv begleitet hat, mich inspiriert hat, andere inspiriert hat. Und dafür, ja, bin ich ihm sehr dankbar und sage, ciao, Alex.
Dankeschön.
So, Alex, what do you think?
I mean, I kept saying thank you, but evidently people didn't understand. So when I said Dankeschön, then they stopped cheering. Thank you.
So, Alex, what do you think about this applause and the golden shoe for the lifetime achievement?
Well, Bianca, first let me start thanking Professor Tyson for the very heartfelt laudatio and mainly for being a great friend. Thank you, Mario. I want to thank you on behalf of all your people in your, in the Auto Bild Motorsports team. And boy, I mean, this is pretty emotional. My legs are shaking a little. this thing is heavy, eh? Is it real gold?
Yes, it's real gold.
Well, I guess I'm the only driver in the room here that can really change his feet, so I should have gave you a bigger size shoe for to get it plated, eh? No, besides kidding. Would you hold it for me? No, besides kidding. How does it feel? It feels fantastic. Although I have some mixed emotion because when they give you a prize when they award you for your racing career, they may think your career is over. And I apologize, but my intention is to carry on a few more years. Luckily, I've been able to turn a lot of my passions into my profession. So I know that my life is a never-ending privilege. Every day I've been given, before and after my accident, it's a part of a fantastic existence in which I've been able to fit so many experiences, so many different ones. As I said in the video, a few years ago, somebody would have suggested I would have, competing to the Paralympic Games. I wouldn't certainly took him very seriously. See, you have to be open to life. You have to try to take whatever happens and try to turn it into an opportunity, because whatever happens in life is never completely good or never completely bad. There's always, in different proportion, but there's always both things in it. And if you can use the good stuff, as little as it can be, as a leaning point to restart and to build whatever you want to try to build on it, well, it may be possible. I think my accident is a typical example because it changed my life, yes, but after so many years, for the better, because all the things I'm doing these days are directly related to my new condition. And I have to say, I've said that before, I feel very comfortable in my life. Having said that, I know that most of my sportive adventures are behind me, but I still feel I can fit some more into my career, if you want to call it that way. I prefer the word life. And physically, I feel good. So yes, why not? I hope I can fit some more Paralympic adventures. And I want to thank BMW not only for allowing me to represent the world, the brand worldwide as a brand ambassador, but also for keeping me alive under a sportive point of view. Thank you, Jens. The opportunity you gave me this year to drive the car in Mugello was totally unexpected. I know it was not planned, and it was a big effort to get you know, a car ready for me, but hopefully you are pretty satisfied with the outcome of it. So maybe down the road we can build something new, you know. And last year the experience I had with Bruno and Timo, who I think is around somewhere. There he is. Ciao, Timo. Two fantastic drivers, incredibly fast, but now, you know, two great guys who I can this day call friends. So I hope if another opportunity will fit into my next year's plan, I hope I can share it once more with the same drivers. And having said that all, please, Zanardi, keep it short because we're all hungry. We want to go eat something. And so I will shut my mouth.
But I still have one last question. I heard that since your hospital time here in Germany, you like German beer. So are we going to have a drink now?
You don't trust me. Eh? You think I'm joking. No, the story is the following. You know, I never liked beer in all my life. And then I had this accident in which, of course, I was taken to the closest hospital. Actually, it was not the closest, but was the best hospital in the world. So let me take the opportunity to thank all the doctors, the surgeons, the you know, all the people who literally saved my life at the Olfan Krankenhaus Hospital in Berlin. Well, to cut a long story short, once that I got there, I was pretty empty as far as blood, so they filled me up, of course, with what they had available, which was German blood. And you can believe this or not, but now I love beer, so it's got to have to do with the German blood that is running in my veins. Now, you can trust this or not, but it's a pretty funny coincidence, I guess. So let's have a beer. It's a good idea.
So cheers. We promise.
Thank you very much.
We promise you get as much as beer as you can afford. Mario, Tyson, Alex Zanardi, vielen, vielen Dank.